Zunächst zu den Ereignissen bei Opel. In der letzten Sendung haben wir die Insolvenzen am Beispiel Quelle und Karstadt zum Thema gehabt und dargelegt, wann und wie Kapital untauglich wird, die Arbeiter ihre Nützlichkeit für dieses Kapital verlieren und damit ihr Lebensunterhalt bestritten wird. Wir hatten auch gesagt, warum der Staat die Insolvenz bei Opel nicht zugelassen hat. Wer das nochmal hören möchte, wie gesagt, unter www.farberot.de. Heute wollen wir das Thema Opel noch einmal aufgreifen. Das war der Aufreger der letzten Wochen. GM, also der amerikanische Autokonzern General Motors, will Opel jetzt doch behalten. Dabei galt es doch schon als so gut wie ausgemacht, dass Opel an Magna, genauer an ein Konsortium des kanadischen Multis Magna und der russischen Sperrbank verkauft werden sollte. Jedenfalls war das die Lösung, die die deutsche Bundesregierung eindeutig favorisiert hatte, und diese Lösung wurde auch von den Opel-Arbeitern und ihrem Betriebsrat heftig begrüßt. Und dann wirft GM alles über den Haufen und behält Opel für sich. Alle, hiesige Politiker, die deutsche Öffentlichkeit, die Opel-Arbeiter, alle überschlagen sich daraufhin mit empörten Stellungnahmen dieses Typs. Unverschämtheit der Amis, GM zieht deutsche Arbeiter über den Tisch und offenbar mindestens genauso schlimm, blamiert die deutsche Politik. Da müssen wir, also die deutschen Politiker, die Arbeiterführer und die Arbeiter, aber dagegenhalten, zum Beispiel mit Gegenmaßnahmen von Seiten der deutschen Regierung und nicht zuletzt mit einer Arbeitsniederlegung in den deutschen Opel-Werken. Da stellt sich die Frage, was ist der Grund für diese Sorte Aufregung? Worum geht es in dieser Affäre? Christel.
Ja, erstmal kurz gefasst und der Sache nach geht es erstens um eine Konkurrenzaffäre unter global agierenden Kapitalisten und zweitens um das Gegeneinander zwischen potenten Nationen, die um ihren Rang als Wirtschaftsstandorte, also als Standorte von Kapital kämpfen, nämlich so. Kapitalisten konkurrieren ganz unabhängig von ihrer Nationalität darum, wer im Wettbewerb um die globalen Märkte gewinnt und den anderen zum Verlierer macht. Darum geht es in der vielgepriesenen Marktwirtschaft. In der Krise, in die die weltweiten Geschäftemacher sich jetzt hineingeritten haben, verschärft sich diese Konkurrenz. Sie dreht sich jetzt darum, wer aus der Konkurrenz ausscheiden muss. In dieser Lage richten die politischen Verwalter der nationalen Kapitalstandorte ihre besondere Aufmerksamkeit auf die Märkte. Schon in gewöhnlichen Zeiten begleitet die Politik ja den Verlauf der Kapitalistenkonkurrenz höchst interessiert und jetzt in der Krise umso mehr. Jetzt droht ja der Ausfall selbst von großen Unternehmen. Unternehmen, die die jeweilige Nation doch für ihr Wirtschaftswachstum, für ihren nationalen Ertrag aus dem globalen Geschäft verplant hat. Solche Unternehmen, das sind die sogenannten nationalen Schlüsselindustrien, wo zum Beispiel der Automobilbau gehört, man merke, der Schlüssel dient nicht etwa der Versorgung der Menschheit mit Autos, sondern dem Erwirtschaften von Kapitalerträgen auf dem Weltmarkt. Wenn eine dieser sogenannten Schlüsselindustrien von der Pleite bedroht ist, lässt kein potenter kapitalistischer Staat dem Marktgeschehen einfach seinen Lauf. So nach dem Motto, schade drum, aber wenn der Markt das Urteil fällt, dann haben GM oder Opel eben die Konkurrenz verloren. Dann ist das Spiel für diese Unternehmen eben aus. Ganz im Gegenteil jetzt. Bei wuchtigen kapitalistischen Branchen beantwortet der betroffene Staat ein unliebsames Resultat der Konkurrenz mit wirtschaftspolitischen Maßnahmen, um dieses Resultat zu korrigieren. Mit seiner Macht, zuallererst seiner Macht über das nationale Geld, versucht der Staat zweierlei. Erstens, die bedrohte Branche oder Firma zu retten. Und sie zweitens wieder konkurrenztüchtig zu machen, damit sie sich eben nach den Maßstäben erfolgreichen Geschäfts, in Zukunft wiederum als Wachstumsmotor beim Geldverdienen bewährt. Und zwar global, weil drunter mag es ja ein kapitalistischer Global Player, so wie sie heutzutage heißen, schon längst nicht mehr tun. Genau nach diesem Drehbuch hat die US-Regierung gehandelt. Einen Industriegiganten wie GM lassen sich die USA nicht nehmen. Also wurde Folgendes unternommen. Nach dem amerikanischen Muster der sogenannten geordneten Insolvenz wurde GM ein gutes Stück entschuldet. Unrentable Werksteile und Marken wurden abgestoßen. X-tausend Arbeiter wurden auf die Straße geworfen und die übrigen zu massig Verzichtsleistungen erpresst. Und all dies unter dem Einsatz von US-Staatskredit, so dass für eine Übergangszeit der US-Staat als größter Anteilseigner von GM firmiert. Und das alles hat offenbar recht gut funktioniert. Inzwischen vermeldet New GM, es wird wieder verdient und bei verbesserten Geschäftsaussichten kann man sich auch wieder offensive Geschäftskalkulationen leisten. Unter dieser Bedingung also, angesichts der verbesserten Geschäftslage von GM, passt den Herren in Detroit eine europäische Marke wie Opel wieder sehr gut ins global ausgerichtete Konzept. Ein klassischer Fall von Kapitalistenkonkurrenz und ein Fall von Standortkonkurrenz unter Krisenbedingungen. Dies ist sachlich gesehen der Witz an der Affäre, dass GM Opel jetzt doch behalten will.
Gut, dazu gibt es natürlich dann noch eine andere Seite, Christel, das hast du auch schon angesprochen, die entsprechende andere Seite in dieser Affäre, dass es ebenfalls nach allen Regeln der Standortkonkurrenz abgewickelt wird, ist, dass die Rolle, die Deutschland dabei spielt. Dessen politische Chef, also die deutsche Regierung, die rechnet ungefähr genauso wie ihre Kontrahenten in den USA, bloß eben natürlich mit umgekehrten Vorzeichen. Sie sind eben die andere Partei in der Konkurrenz um Opel. Weil die Krisenkonkurrenz der Kapitale wie eine Art Treibhaus für die Konkurrenz der Nationen um Geld und Macht wirkt, mischt auch diesseits des Atlantiks sofort die Politik intensiv in dieser Geschichte mit. Denn in Deutschland befürchtet man, Leidtragende des amerikanischen Nationalismus zu werden und antwortet womit wohl mit deutschem Nationalismus. Das macht sich fest an der Eigentümerfrage bei Opel. GM, diese amerikanische Mutter, ist allein Eigentümer von Opel, eine hundertprozentige Tochter. Und obwohl doch diesseits wie jenseits des Atlantiks die gleiche Eigentumsordnung gilt, für die Anhänger deutschen Erfolgs ist es jetzt in der Krise tatsächlich ein Ärgernis, dass Opel diesen Amis gehört. Jetzt gilt es, den Eigentümer GM durch andere Eigentümer zu ersetzen, nämlich durch solche, bei denen die deutsche Politik sich ausrechnen kann, diese anderen Unternehmer werden ihre Geschäftsinteressen so ausrichten, dass damit die Förderung deutscher Standortinteressen gedient ist. Für dieses Anliegen hat Deutschland auch eine Menge Staatsknete eingesetzt, zum Beispiel eine Staatsbürgschaft über 4,5 Milliarden, um einen entsprechend genehmen neuen Eigentümer für Opel an Land zu ziehen, einen Eigentümer, der den deutschen Wirtschaftspolitikern passt. Damit eben das gelingt, was Deutschland sich bei der Sache ausrechnet, Opel soll wieder als Kapitalmacht der Marke Deutschland vergrößert und gewinnträchtig dastehen. Deutschlands politische Führer sind da ja auch wirklich nicht bescheiden. Sie sind nicht so bescheiden, dass sie einfach nur defensiv versuchen, die schädlichen Wirkungen der US-Wirtschaftspolitik auf Deutschland zu verhindern. Nein, Kanzlerin Merkel und ihr Ex-Wirtschaftsminister von der SPD haben es schließlich auch oft genug und in aller Öffentlichkeit verkündet, dass die Krise auch eine Chance sei und dass sie ganz offensiv, sie, also die Politiker, ganz offensiv alles dafür tun werden, dass Deutschland stärker aus der Krise rauskommt, wie sie es immer so schön gesagt haben, als es hineingegangen ist. Das ist also eine ziemlich programmatische Ankündigung. Und was darunter zu verstehen ist, das wird am Fall Opel schön deutlich. Die Krise soll nämlich eine Gelegenheit sein, der geschwächten ökonomischen Weltmacht USA Wachstumspotenzen abspenstig zu machen und sie so umzupolen, dass sie in Zukunft die Macht des Standorts Deutschland stärken, statt eben die wirtschaftliche Macht der USA zu stärken. Auch das ganze Arsenal der Mittel, die für dieses Projekt in Anschlag gebracht werden, ist beim Ringen um Opel in aller Härte zu besichtigen. Das sind nämlich politische Maßnahmen wie Auszahlen oder Vorenthalten von Staatsgeldern zur Überbrückung geschäftlicher Notlagen, das Auswechseln von Eigentümern, die eben diese falsche Nationalität aufweisen, diplomatische Erpressungsmanöver auf höchster politischer Ebene und so weiter und so fort. Das also mal die Seite, wie die deutsche Politik in diesen Streit um Opel und seine Zukunft eingegriffen hat. In der Öffentlichkeit, also in Zeitungen, Berichterstattung, im Fernsehen, sind diese marktwirtschaftlichen und nationalistischen Schönheiten ja ausgiebig zur Kenntnis genommen, beziehungsweise es wurde ausführlich darüber berichtet. Aber wie? In welchem Ton? Nämlich total affirmativ gegenüber den imperialistischen Absichten, die die politischen Chefs da auf die Tagesordnung gesetzt haben. Die öffentliche Berichterstattung, die beurteilt diese ökonomische und politökonomische Konkurrenz nämlich ausschließlich von dem Standpunkt aus, dass Deutschland alles Recht darauf hat, sich durchzusetzen, und dass Deutschland jetzt angesichts dieses Schlenkers von GM völlig ungerechterweise an lauter unlauteren amerikanischen Machenschaften gescheitert ist. Der moralische Tonfall dieser öffentlichen Beschwerden ist einerseits sachfremd, es geht nämlich nicht um Moral. Andererseits trifft er, mit seiner Rechthaberei und seiner nationalen Parteilichkeit den Sachverhalt wiederum doch ganz gut. Im Fall Opel hat Deutschland nämlich eine Niederlage erlitten, die sogar über diesen speziellen Fall Opel hinausreicht. Eine Niederlage nämlich bei der Sache, um die es in der aktuellen Krisenkonkurrenz geht, anderen Staaten ihre Wachstumspotenzen abzunehmen und sie stattdessen dem eigenen Machtbereich zuzuschlagen und so die Krise zum imperialistischen Aufstieg zu nutzen. Dieses scheint jetzt im Fall Opel zu misslingen und das schmerzt die aktiven Nationalisten von oben ungefähr genauso wie die mitfühlenden Nationalisten von unten am Streit um die Zukunft von Opel. Gut, das war jetzt mal die Seite Politik, Kapital und Öffentlichkeit. Jetzt ist natürlich die interessante und spannende Frage, was ist mit den Opel-Arbeitern, Christel?
Ja, du hast soeben ja schon darüber geredet, nämlich von den mitfühlenden Nationalisten von unten, so hast du das genannt. Das sind ja wohl die Opel-Arbeiter angesprochen. Fragt sich, was ist mit denen? Was ist mit den Opel-Arbeitern, die von all diesen Machenschaften schließlich existenziell betroffen sind? Was ist mit denen? Die haben sich unter ausführlicher Anleitung von Betriebsrat und Gewerkschaft dazu entschlossen, Partei zu ergreifen. Partei zu ergreifen in der Konkurrenz, die Kapitalisten und Standortpolitiker untereinander austragen. Partei zu ergreifen für die deutsche Standortpolitik. Und zwar aus ganz arbeitnehmereigenen Gründen. Sie sehen in der deutschen Standortpolitik nämlich einen machtvollen Verbündeten für ihren höchsteigenen Sanierungskampf um die Firma, die ihnen gerade die Existenzgrundlage entzieht. Das ist schon ein gewisser Höhepunkt in der Geschichte der Arbeiterbewegung. Leider nicht zum Vorteil der Arbeiter. Also, die Opelaner, die geben sich kämpferisch. Sie packen ihre Trillerpfeifen wieder aus, schleppen zum x-ten Mal Särge vor Werkstore und ziehen Hemden an, auf denen sie behaupten, sie seien ein Auto. Jeder kennt das. Wir sind Opel. Vor den reichlich vertretenen Fernsehkameras teilen sie ihre Gemütslage mit, die von bitter enttäuscht bis sauwütend reicht. Insgesamt aber ist das alles auf einen Nenner zu bringen. Sie sagen, sie seien verarscht worden. Das meinen die Opelaner. Und warum verarscht? Angeblich, weil GM den Deal mit Magna hat platzen lassen und damit das sabotiert habe, was sie, die Opelaner, sich als Ergebnis ihrer eigenen Anstrengungen zur Sanierung von Opel zugute halten möchten. Das halten wir für einen groben Fehler. Ein Fehler ist nicht das angebliche Scheitern dieser Bemühungen und das ist auch nicht der Skandal, sondern der Plan selber ist der Skandal. Nochmal zu dem Spruch. Wir sind Opel, schmettert die Belegschaft auf der eigens dafür erfundenen Dienstkleidung denen entgegen, die Opel besitzen, die Opel haben, den wirklichen Eigentümern und Geldgebern entgegen. Ein echtes Paradox. Die Kapitaleigentümer bereiten den Arbeitern gerade die bittere Erfahrung, dass ihr Interesse an der Firma da anfängt, wo diese ihrem Bereicherungsinteresse dient und da endet, also das Interesse der Arbeiter, wo die Geldvermehrungsrechnungen der Firma auf die Dauer nicht mehr aufgehen. Mit der dann drohenden Abwicklung des Kapitaleigentums wird auch die Existenzgrundlage der Belegschaft entsorgt. Die Möglichkeit, einen Lebensunterhalt zu verdienen, diese Möglichkeit entfällt. Daraus ließe sich ein Schluss ziehen, wenn man so will. Die Möglichkeit, einen Lebensunterhalt zu verdienen, besteht dann aber auch einzig und allein darin, Mittel für das Eigentümerinteresse an der Firma zu sein. Und das heißt, bloßes Anhängsel der Gewinnkalkulation zu sein. Die trotzige Behauptung der Opelaner, dass sie und die Firma ein und dasselbe sind, so sagt es ja der Spruch, wir sind Opel. Diese trotzige Behauptung will an dieser Rechnungsweise überhaupt nichts ändern. Eine Übernahme des Ladens und Indienstnahme für ein eigenes materielles Interesse ist mit der Parole »Wir sind Opel« ganz bestimmt nicht angedroht. Die Botschaft lautet vielmehr, ein neuer Herr wird gesucht, einer, der mit dieser dienstbereiten Mannschaft wieder etwas verdienen will und kann. Ein deftiger Beleg dafür, dass man aus Schaden nicht klug wird, sondern sich im Gegenteil zu dem verrückten Gedanken beflügelt fühlt, die eigene Untertänigkeit offensiv zu wenden. Kein Skandal ist es für die Opel-Arbeiter, dass sie, die ohnmächtigen Abhängigen, von einem offensichtlich gegensätzlichen Interesse an Opel sind. Das ist für sie vielmehr die Realität, soll heißen, dazu gibt es keinerlei Alternative. Diese Realität muss man nun aber zweitens nicht einfach nur resignierend hinnehmen, sondern diese Realität soll man zur Grundlage einer Forderung machen. So ungefähr nach dem alten Kabarettwitz von Karl Valentin, der so heißt, ich bin nicht von Ihnen abhängig, nicht Sie von mir. Merken Sie sich da, jetzt habe ich es verkehrt gesagt. Das ist halt, wenn man so einen alten Kabarettmenschen da mal zitieren will. Der hat gesagt, ich bin von Ihnen abhängig, nicht Sie von mir. Merken Sie sich das. bloß mit dem Unterschied, dass deutsche Arbeiter und ihre Vertreter aus einem entlarvenden Witz eine bitter ernste Handlungsanweisung machen.
Naja, ob den Witz jetzt jeder verstanden hat, weiß ich auch nicht. Also ich spare mir das jetzt, den auch noch auf Bayerisch zu sagen, wie er ursprünglich von Karl Valentin formuliert wurde. Soll aber ja wohl irgendwie sagen, dieser Witz, dieses Kabarett, dass das schon absurd ist, wenn ein Mensch von jemandem abhängig ist und dann daraus eine Offensive zu machen gewillt ist, also die Abhängigkeit nicht abschafft, sondern diese Abhängigkeit plötzlich zum Argument macht, man könnte dann daraufhin von dem anderen was erwarten. Und das trifft schon genau die Stellung der Opel-Arbeiter zu ihrem Unternehmen, dass sie ja mit ihrem eigenen Beitrag sanieren wollen. Also ich gehe da jetzt noch mal ein bisschen weiter drauf ein, weil die entsprechende Forderung der Opel-Arbeiter heißt ja, dass Opel gerettet werden muss wegen des Erhalts ihrer Arbeitsplätze. Vor allem dieser Betriebsrat Franz macht sich ja dafür als gewählter gewerkschaftlicher Arbeiterführer enorm stark und verspricht seiner Belegschaft einen gnadenlosen Kampf. Einen Kampf, der es eben in sich hat, denn wir wollen jetzt mal angucken, um was soll da gekämpft werden. Gekämpft werden soll um Arbeitsplätze. Gut. Wer, das muss man jetzt mal dazu sagen, wer auf einen Arbeitsplatz als Mittel für seinen Lebensunterhalt setzt, der kann dafür nichts weiter tun, als auf einen Arbeitgeber zu hoffen, der ihn für seine Rechnung gewinnträchtig benutzen will. Das hat dieser Arbeitsplatz nun mal so an sich. Das ist eine abhängige Variable vom Gewinn und Interesse eines Unternehmens. Diesen völlig ohnmächtigen Ausgangspunkt, den kombiniert der Opel-Betriebsrat mit einem machtvollen Einsatz der Arbeiter. Er denkt daran, die Arbeiter, die haben doch irgendwas, was sie in die Waagschale werfen können, und zwar ihren Leistungswillen und den Lohn, den sie dafür an Fließbändern und in den Büros kriegen. Nochmal mit anderen Worten gesagt, der Kampf der Opel-Arbeiter besteht darin, dass sie dem Unternehmen ihren Arbeitslohn zum Angebot machen. Das ist der Hammer. Sie wollen in beachtlicher Größenordnung auf Lohn verzichten und dieses Geld für Opels Konkurrenzkampf bereitstellen, damit die Opel-Chefs, naja, so ist es doch, nur ein Fünftel von ihnen rausschmeißen und die übrigen weiterhin beschäftigen. So wird die Sanierung von Opel ganz buchstäblich zur Arbeitersache gemacht. Auf diese von ihrem Betriebsratschef propagierte, auf dieses Konzept von Franz propagiert, sind die Opel-Arbeiter total stolz. Bettelei um Arbeit, das war gestern. Moderne Arbeitnehmer lassen sich durch ihren Betriebsrat die schwächelnde Rendite ihres Ladens aufmöbeln, und zwar dadurch, dass sie das Unternehmen nachhaltig von Kosten befreien. Und was sind diese Kosten? Für Sie, also für die Arbeiter, sind diese Kosten doch Ihr Lebensunterhalt. Ein realistischer Arbeiterführer wie dieser Klaus Franz, dem ist natürlich glasklar, dass die Zukunft von Opel umso besser aussieht, je geringer die Ansprüche der Arbeiter sind. Deshalb sollen sie mit dem Verzicht auf Lohnerhöhung, mit der Streichung von Urlaubs- und Weihnachtsgeld einerseits und dem Angebot zu flexibler Leistungsablieferung andererseits die eigene Attraktivität als Produktionsfaktor entscheidend steigern. Also für den Arbeiterführer Klaus Franz ist das eine Selbstverständlichkeit, weil er Realist ist und weiß, wie gerechnet wird in einem Unternehmen. Aber wir wollen darauf hinweisen, für die Arbeiter, deren Lohn da sozusagen zur Verfügung gestellt wird, für die ist es immerhin das Geld, was sie zum Leben brauchen, und da haben sie bestimmt nicht allzu viel übrig. Also sind es freiwillige Vorleistungen, dieser Lohnverzicht und die neu gestalteten, mit Arbeitshetze ausgestatteten Arbeitsplätze, sind es freiwillige Vorleistungen? Der Sache nach schon. Der Sache nach ist es eine Vorleistung der Arbeiter. In den Augen der Gewerkschaft hingegen vollzieht sich so der unaufhaltsame Aufstieg der Belegschaft von der Manövriermasse für Profit, die die Arbeiter sind und auch bleiben sollen, zu einer ganz neuen Figur, nämlich zu einem Investor in eigener Sache. Das muss man sich, um es wirklich glauben zu können, unbedingt mal im Originalton anhören. Ich zitiere mal diesen Klaus Franz, Betriebsratsvorsitzender der von Opel, der in einem Zeitungsinterview Folgendes gesagt hat, Zitat, der größte Investor dieses zukünftigen Opel-Unternehmens, das ist die Belegschaft. Die will und würde bis 2014 rund 1,5 Milliarden Euro in das Unternehmen einbringen. Es liegt in unserer Hand, ob wir das tun. Das sagt also dieser aktuelle Held der Arbeiterbewegung, 1,5 Milliarden Euro Lohn der Belegschaft, die seinem Dafürfürhalten nach in dieses Unternehmen wie ein Investment eingebracht werden soll. Also ein ganz schönes Ding. Der Sache nach ist es so. Ein Arbeiter braucht einen Arbeitsplatz, weil seine Eigentumslosigkeit ihn dazu zwingt, sich auf diese Erpressung einzulassen. Sonst kommt er an keinen Lebensunterhalt. Als Investor hingegen, zu dem ihn die Gewerkschaft oder dieser Klaus Franz befördern will, als Investor ist sein Lohn nicht das für den Lebensunterhalt notwendige Geld, sondern das glatte Gegenteil. Ein frei verfügbarer Besitzstand, mit dem er sich in eine neue Opel AG einkauft. Und zwar, indem er auf Lohn verzichtet und damit sozusagen einen Arbeitsplatz erwirbt, in Anführungszeichen erwirbt, insofern die Arbeiter mit dem Lohnverzicht in die Renditeträchtigkeit ihres Arbeitsplatzes investieren. Was sie damit machen, ist natürlich den Arbeitsplatz für einen kapitalistischen Investor sanieren. So ist das eben, wenn man im Namen seiner Abhängigkeit dann aktiv wird. Wirkliche Investoren, die lassen ihr Eigentum nur arbeiten, wenn es sie reicher macht. Die eingebildeten Investoren von der Arbeiterfront, die lassen sich von ihrer Interessenvertretung verarmen, damit sie wenigstens arbeiten können.
Tja, Barbara, das ist eine äußerst klägliche Angelegenheit, die sich die Opel-Arbeiter da einhandeln, wenn sie auf einen Arbeitsplatz setzen. Eines haben sich die Opelaner damit natürlich verdient. Mit diesem zum Kapitalinvestment veredelten Lohnverzicht muss verantwortlich umgegangen werden. Dafür steht der Sprecher der Investorengemeinschaft unbedingt gerade. Und wie diese Verantwortung sich buchstabiert, daran lässt der Betriebsrat Franz auch keinen Zweifel. Der neue Opel-Betrieb muss weltweit erfolgreich sein. Wenn schon die Belegschaft mit ihrem Verzicht so vorausschauend das Lohn-Leistungs-Verhältnis aufpoliert hat, dann ist ein ordentlicher Gewinn ja wohl selbstverständlich. Und was mit diesem Gewinn gemacht werden muss, das steht auch fest. Man muss den internationalen Automarkt aufmischen, anderen Unternehmen Marktanteile abnehmen und in die Riege der Autogiganten aufsteigen. Das ist New Opel seinen anspruchsvollen Investoren auf der Arbeitnehmerseite schuldig. Das, was jeder Kapitalist von sich aus will, wozu ihn seine standortbeauftragten Männer und Frauen von Politik, also der standortbeauftragte Staat, ermächtigt und befähigt, nämlich die erfolgreiche Durchsetzung seiner Firma als Global Player, das wird im Namen der Gewerkschaft zum geforderten Dienst des Unternehmens an seinen Opelanern. Unbedingter Erfolg in der Konkurrenz. Darauf haben die Arbeiter laut ihrem Betriebsrat Franz mit ihrem Lohnverzichtsinvestment ein Anrecht erworben. Nie wieder darf diese Belegschaft reingeritten werden in eine Konkurrenzniederlage. So kann ich mir vorstellen, redet der Franz. Nie wieder darf sie in eine Konkurrenzniederlage reingeritten werden mit Massenentlassungen, Werksschließungen und so weiter. denn der Betrieb, in den sie sich eingekauft haben, hat einfach die verdammte Pflicht, die notwendigen Marktbereinigungen anderswo stattfinden zu lassen, also die Konkurrenten auf dem Automarkt niederzuringen und die Entlassungen den Belegschaften anderer Autohersteller aufzuzwingen. So in etwa stellen sich Leute wie dieser Arbeiterheld Franz die Sache vor. Und die Arbeiter von Opel stimmen dieser Sache zu. Ja, und noch ein Recht folgern die Opel-Arbeiter aus ihrer Gleichsetzung von Lohnverzicht und Investition in die Konkurrenztüchtigkeit ihres Anwenders. Unter dem Beifall der Opelaner erzählt ihr Betriebsratschef, dass das Verzichtsangebot der Arbeiter nur für Magna gelten soll und nicht für die Amis, nicht für GM. Dabei hatte der Chef von GM bereits mitgeteilt, dass für die Fortführung von Opel als GM-Tochter ziemlich genau dieselben Konditionen gelten sollen, die Magna in seinen Verhandlungen mit dem Opel-Betriebsrat herausgeschlagen hatte, nämlich 10.000 Arbeitsplätze kommen weg, die Weiterbeschäftigten leisten einen Verzicht nach dem anderen. So war es auch bei Magna vorgesehen. Das ist vielleicht mal ein Fortschritt für die Arbeitersache. Mit einem riesen Lohnopfer will die Arbeiterschaft sich das Privileg verschaffen, das Privileg, sich auszusuchen, für welchen Ausbeuter sie künftig die Knochen hinhält. Und für die Belegschaft und ihre gewerkschaftlichen Vertreter steht eines fest: Knochen hinhalten für GM, das soll nicht mehr laufen. Die Manager dieses Konzerns haben in den Augen dieser verrückten Arbeiter-Investorengemeinschaft mitsamt Franz und Konsorten hinlänglich bewiesen, dass sie gar nicht managen, sondern nur missmanagen können. Diesen Herren aus Detroit sind einfach nicht in der Lage, also diese Herren sind nicht in der Lage, aus deutscher Ingenieurkunst und deutscher Schufterei den Geschäftserfolg herauszuwirtschaften, auf den deutsche Proleten mit ihren Diensten und freiwilligen Verzichtsleistungen, pardon, mit ihren Investments, ein Recht zu haben glauben. Bei den Amis besteht sogar ein wohlbegründeter Anfangsverdacht, so sagen sie ebenfalls, diese Arbeitervertreter, dass sie Ausbeuter sind. Ausbeuter der Firma Opel natürlich, weil sie ihr Kapital gar nicht einsetzen, um das eingebildete Gemeinschaftswerk namens New Opel zum Florieren zu bringen, sondern bloß sich und Amerika bereichern wollen. Der Arbeiterführer Franz ist zynisch genug, dieselben Verzichtsleistungen der Arbeiter, nämlich die Streichung von 10.000 Stellen, den Lohnverzicht und so weiter, einmal als eigenständigen Beitrag einer verantwortungsvollen Belegschaft hochzujubeln, nämlich dann, wenn er sie in einem Sanierungskonzept anbietet. Und den gleichen Verzicht, anders mal als kapitalistische Erpressung zurückzuweisen, dann, wenn GM dasselbe für sich einfordert.
Ja, man fragt sich, da vielleicht ist es noch der letzte Punkt, den wir besprechen wollen, was da jetzt eigentlich in der deutschen Öffentlichkeit als Unterschied zwischen Magna und GM festgehalten wird. Denn irgendwie der Sache nach, also vom Arbeiterinteresse her, hast du ja gerade ausgeführt, Christel, gibt es keinen Unterschied. Beide wollten 10.000 Stellen entlassen. Also kommt der Unterschied, der in der Öffentlichkeit zwischen Magna und GM gemacht wird, von diesem Arbeiterinteresse nun ganz bestimmt nicht her. Wo er herkommt, ist kein Geheimnis, er kommt vom Interesse der deutschen Politik. Die deutsche Politik, die speziell eben eine Wachstumsmaschine namens Opel und der deutsche Obhut haben will. Jetzt ist es aber so, dass auch diesem politischen, nationalistischen Interesse, auch diesem Interesse sich die Arbeiter- und Arbeitnehmervertreter anschließen. Erstmal bilden sie sich ein, den eigenen Lohnverzicht als Waffe einsetzen zu können, um also vom Objekt der Geschäftskalkulation zu diesem Investor zu werden, was die Christel gerade ausgeführt hat. Und zugleich bilden sie sich noch ein, auf diese Weise die Macht und das Interesse des deutschen Staates für das Projekt einer deutsch-europäischen Gewinnmaschine namens New Opel zu mobilisieren. Ganz im Sinne dieser Berechnung hängen sich dann deutsche Opelaner an die Geldflüsse und Machtworte an, mit denen die deutsche Regierung sich in der europäischen Konkurrenz der Opel-Standorte durchsetzen will. Und zumindest theoretisch entscheiden sie die europäische Konkurrenz für sich, also für die Spitzenproduktivität der Werke in Deutschland. Die wird ja da immer dann groß ins Feld geführt. Das hat Konsequenzen. In der Konsequenz müssen dann nämlich die fälligen Opfer in puncto Arbeitsplätze und Werksschließungen bei den weniger produktiven Kollegen in England, Spanien oder Belgien stattfinden. Das nur mal so viel, du hast es ja auch schon angesprochen, Christel, soll ein Licht darauf werfen, dass das von Betriebsrat und Gewerkschaft so unverdrossen dahergebetete Motto namens "Wir Opelaner lassen uns nicht gegeneinander ausspielen", dass das dermaßen verlogen ist, dass man das schon auch nochmal extra sagen muss. Es ist nämlich kein Wunder, dass die deutschen Opel-Arbeiter auf diese Weise neben dem deutschen Star unter den Deutschlands Gewerkschaften, eben diesem schon vielfach zitierten Klaus Franz, den alle Welt jetzt ja auch mittlerweile als unseren Mr. Opel tituliert, dass deutsche Arbeiter auch noch eine Kanzlerin, Frau Merkel, und den bekannten Arbeiterfreund, ich sag's jetzt ironisch, Roland Koch, bei Werksvisiten und auf Demos zujubeln. Diese Herrschaften gehen offenbar als die neueste Generation von deutschen Arbeiterführern durch. Und das werden wir nun wirklich nicht gut finden.